Biodiversität ist ja, Biodiversitätsförderung ist ja so ein Megathema seit ein paar Jahren, wo jeder findet das gut und jeder will etwas machen. Und es gibt allein in Basel etwa 80 Organisationen oder Vereine oder Gruppen, die irgendetwas machen. Und das ist ja so eine Vielfalt. Das ist einerseits ist sehr toll, dass so viele Leute sich engagieren dafür und etwas machen wollen, aber die Heterogenität hat auch einen Nachteil, dass nämlich so viel passiert, dass es erstens schwierig ist, eine Übersicht zu behalten und zweitens ist es dann eben halt nicht immer so professionell, wie es eigentlich müsste sein.
Wir versuchen, die Grundlagen zu schaffen, was ist eigentlich gute Praxis in der Pflanzenverwendung und versuchen dort eben die Grundsätze festzulegen und auch in die Öffentlichkeit zu tragen. Was aber definitiv noch die grosse nächste Hürde gibt, ist wirklich in dieser Produktion. Und dort sind wir schon in den letzten Jahrzehnten sehr weit gekommen, also vor allem auch im landwirtschaftlichen Gebiet und im landwirtschaftlichen Sektor, wo das Projekt Regioflora ursprünglich ist entstanden, ist man recht weggekommen vom Importieren von Saatgut, zum Teil auch noch von ausländischen Arten, die man noch eingesetzt hat, für Blühmischungen und so weiter, hin zu rein einheimischen Mischungen mit einheimischen Herkünften. Also da hat man schon einen grossen Schritt gemacht. Und jetzt versuchen wir eigentlich mit der nächsten Phase auch im Siedlungsraum eigentlich diesen Schritt zu gehen und dort möglichst Gärtnereien auch zu unterstützen, dabei ein Sortiment aufzubauen an einheimischen Pflanzen, auch aus regionaler Herkunft.
Hallo, das ist Claudia Anklin. Das ist der Podcast «Natur und die Stadt». Heute geht es um Naturschutz. Da denkt man gerade sofort an Moorlandschaften, an schöne Biotope oder an Waldreservate. Aber es gibt auch Naturschutz in der Stadt. Ausgerechnet Basel, der kleine Stadtkanton, ist ein Beispiel dafür. Sie haben den ersten Naturschutzpark überhaupt in der Schweiz, Dreihalde. Naturschutz in der Stadt muss einfach anders ausgestaltet sein. Es ist einer, wo eigentlich alle dabei mitmachen können und der eben nicht so funktioniert wie der Nationalpark in Graubünden. Wie das genau aussieht, über das reden wir heute.
Also ich möchte euch ganz herzlich begrüßen. Sali Olivier, Olivier Magnin, Sali Felix Werner. Du bist unter anderem Geschäftsleiter von Regioflora. Du erzählst noch gerade ein bisschen, was das ist. Und du bist ein Vorstandsmitglied, das geschäftsleitend ist, gell? Ja. Also du bist ein geschäftsleitender Vorstandsmitglied vom Fachverband Naturgarten Schweiz. Jetzt habe ich es angekommen. Genau. Gut, super. Ich rede mit euch beiden über das Thema Naturschutz in der Stadt. Und weil ich gerade das erste Mal frage, das ist so, ist das eigentlich ein Widerspruch, oder? Wenn man an die Stadt denkt, hat es Verkehr, es hat einen Haufen versiegelte Fläche. Kann man überhaupt in einer Stadt Naturschutz betreiben? Willst du zuerst etwas sagen?
Ich finde, vielleicht ist es ein trauriges Zeichen heutzutage. Ich muss sagen, es ist mittlerweile fast Naturschutz, den man betreiben in der Stadt, weil es halt rundherum einfach auch schon so wenig gibt, dass die Stadt plötzlich fast zu einem wertvolleren Ort oder einem heterogeneren Ort wird für Arten. Gleichzeitig ist es einfach auch unsere Realität und es ist auch eine Chance, dass man in der Stadt relativ viel machen kann. Man hat eine grosse Plattform, viel Aufmerksamkeit auch von der breiten Öffentlichkeit, eine grosse Sensibilisierungsmöglichkeit auch im öffentlichen Raum und im Stadtgebiet. Und ich denke auf jeden Fall, dass man da viel erreichen kann. Und man hat schon mittlerweile mit verschiedenen, vor allem Flora-Inventaren, hat man da in der Stadt herausgefunden in den letzten Jahren, dass wir eigentlich eine sehr hohe Diversität schon heute haben. Einfach rundgegeben wegen dieser ganzen Heterogenität an Lebensräumen, an verschiedenen klimatischen Bedingungen, mikroklimatischen Bedingungen, die sich da sehr gut eignen, um eine grosse Vielfalt an Arten, sei es faunistisch, aber auch floristisch, dort können, wirklich zu behalten in dieser Stadt. Und da hat es auf jeden Fall das Potenzial, das sicher auch noch ein bisschen mehr kann ausgeschöpft werden
kann. Genau. Darf ich vielleicht einen Punkt noch mal ein bisschen anknüpfen von dem, was du gesagt hast? Man redet ja sehr oft von einer Arche Noah, oder, wo eigentlich die Stadt könnte sein. Meinst du das, dass eigentlich im Umfeld, also vor allem sagen wir mal die intensive Landwirtschaft, dass die Bedingungen herbeigeführt hat, was schwierig macht, dass man eigentlich in Anführungszeichen Artenvielfalt draussen auf der Kulturflächen hat und dass darum sozusagen die Städte wie der Rettungsanker sind für die Biodiversität?
Ich glaube, es gibt den Rettungsanker nicht, aber sie sind einfach ein Element noch zusätzlich davon und bilden sicher einen Rückzugsort, wo sehr viele andere Störungsfaktoren hat, aber dafür wissen, was sie in der Landwirtschaft hat, dafür wiederum nicht. Und ich denke, das ist sicher das, was man ausschöpfen sollte in der Stadt. Ob es jetzt wirklich Arkenoa ist, dort bin ich ein bisschen skeptisch. Ich finde, es ist nicht die Lösung, die das Problem von der Artenvielfalt, vom Druck auf der Artenvielfalt löst. Es ist einfach ein weiteres Element in dieser ganzen Diskussion, das es wert ist anzuschauen, denke ich. Genau.
Felix, aus der Sicht der Naturgärtner, würdest du sagen, dass deine Branche zum Naturschutz beitragen kann?
Ja, das kann sie auf jeden Fall, weil man sie ja massgeblich gestalten. Und da hat man eine Haufe Möglichkeiten, vor allem im Siedlungsraum. Es ist entscheidend, wie man Kundinnen und Kunden beraten und wie man die Gärten planen, konzipieren und nachher anlegen und pflegen. Da hat man eine Haufe Möglichkeiten und man kann es auch entscheidend mit beeinflussen.
Du hast jetzt gerade gesagt, wie es die Naturgärtner machen können. Das leuchtet gerade sofort ein. Sie können Empfehlungen machen. Was ist eure Rolle von Regio Flora? Was macht ihr, um solche Gedanken zu säen in den Köpfen der Städter und Städterinnen?
Also mit Regio Flora greifen wir genau den Punkt von der Empfehlung auf. Das finde ich ganz wichtig, da von Anfang an vorwegzunehmen und zu unterstreichen. Wir versuchen da nichts zu forcieren für die Privaten oder allgemein für den grünen Raum im Siedlungsgebiet. Es geht dort wirklich um Empfehlungen. Was kann man besonders gut machen, wenn der Hauptfokus Biodiversitätsförderung ist im Siedlungsraum? Und was wir dort versuchen zu machen, ist vor allem auf Pflanzenverwendung und auf die Herkunft des Pflanzenmaterials, das man braucht, im Siedlungsraum aufmerksam zu machen. Und dort im Hintergrund ist eigentlich vor allem der Gedanke von der genetischen Vielfalt, die häufig ein bisschen in der ganzen Biodiversitäts- und Artenvielfaltsdiskussion verloren geht. Und mit unserem Vorhaben, mit Regioflora, versuchen wir, den Aspekt von der Biodiversität, eines von diesen drei Elementen, also die genetische Vielfalt unter dem Lebensraum und der Artenvielfalt, noch ein bisschen mehr hervorzuheben, für ein breites Publikum ein bisschen zugänglich zu machen und eben genau versuchen zu vermitteln im Siedlungsraum, dass, wenn man Pflanzen braucht, dass man die auch aus vielfältigen Quellen brauchen sollte, damit die genetische Vielfalt des Materials im Siedlungsraum auch relativ hoch ist und so auch eine gewisse Resilienz gegeben ist an zukünftige Bedingungen und dass man da eigentlich auch eine Sensibilisierungskampagne eigentlich sozusagen auch ein bisschen hat für die genetische Vielfalt, die ein Thema ist, außerhalb des Siedlungsraums. Das ist sicher so ein bisschen unser Kernthema, das wir dort versuchen, mit Regio Flora einzubringen. Also die genetische Vielfalt und die Pflanzenverwendung allgemein.
Also gell, das mit der genetischen Vielfalt, das ist etwas, was ich erst vor kurzem gelernt habe. Dass es von einer Art gibt, wie so kleine Subarten, gell?
Ganz genau.
Und wenn man sozusagen die Vielfalt hat, dann ist die Art nicht so gefördert, ist die Gesamtart nicht so gefördert, weil die Natur auch noch ausweichen auf eine Subart. Und darum ist der Pool eigentlich so wichtig. Also wir haben da hinten eben gerade von Prospecie Rara haben wir ja gigantische Genpool von Obstbäumen, oder?
Genau.
Wo man genau das probiert zu machen.
Das ist ein super schönes Beispiel im Prinzip mit Obst und dann vor allem mit Wildobst, dass es dort eigentlich tausende Sorten gibt, nennt man das dort eher. Aber Sorten sind im Prinzip nichts anderes als eben die Unterarten oder Unterspezialisierungen innerhalb von einer Art. Sorten sind immer noch ein Artgebilde, aber hey, man hat es einfach dort selektioniert zu gewissen Zeitpunkten für gewisse Merkmale. Und in der Natur passiert es eigentlich genau gleich. Wenn man die ganze Schweiz anschaut, zum Beispiel eine wilde Flockenblume anschaut, dann ist sie im Jura sicher ein bisschen mehr an die Trockenheit angepasst, wo sie hingegen im Mittelland wahrscheinlich ein bisschen mehr ein feuchteres Klima kennt, im Luzernischen vielleicht sogar noch mehr. Und genau um diese Anpassungen in der Natur geht es eigentlich bei der genetischen Vielfalt. Also statt dem Sortenbild, das man jetzt bei den Kulturpflanzen hat, beim Obst, beim Wildobst, hat man es eigentlich bei den Wildpflanzen genau gleich, einfach mit sogenannten Ökotypen, also angepassten Unterarten sozusagen, von einer Art, je nach gewissen Bedingungen, je nach gewissen klimatischen Bedingungen zum Beispiel.
Wenn ich mir das ganz praktisch vorstelle, zum Beispiel in einer Beratung, heisst das, die würden eben versuchen, für einen ganz spezifischen Standort eine ganz spezifische, in Anführungszeichen, Unterart anzubieten, weil die wissen, die kommt da besonders gut. Also die gehen nicht und sagen, schauen, die hätten 5 Unterarten zur Verfügung, sondern die schauen, was passt genau dort hin.
Genau, so wir machen dort, wir arbeiten ein bisschen mehr mit Grundsätzen, um das ein bisschen zu vereinfachen. Und zwar nach dem Grundsatz, dass in einem gewissen Gebiet, wir arbeiten hier in der Schweiz mit biogeografischen Regionen, wir haben dort 12 Regionen, die wir unterscheiden, unter anderem Mittelland West, Mittelland Ost, zum Beispiel auch Jura. Und die biogeografischen Regionen sind unterschiedlich in dem, dass sie vor allem ein bisschen unterschiedliche klimatische Bedingungen haben. Sie sind aber auch noch so evaluiert worden, dass das Verbreitungsgebiet von Arten einigermaßen Sinn machen, also das typische Verbreitungsgebiet auch innerhalb von diesen biogeografischen Regionen vertretbar sind. Und dort tun wir das so über die Schweiz vereinfachen, dass wir sagen, wir sind jetzt hier zum Beispiel in den Merian-Gärten. Das wäre Teil des Hochrheingebiets von der biogeografischen Region her. Und dann würden wir sagen, wir würden jetzt empfehlen, Ökotypen, also eben die sogenannten Unterarten jetzt, oder die Spezialisierung innerhalb von einer Art, würden wir aus diesem Gebiet empfehlen, dass man die hier braucht, weil die schon auf die Region angepasst sind. Das wäre so der Grundsatz, den man bei einer Beratung einbringen würde.
Jetzt, wenn jetzt ein Naturgärtner den Auftrag bekommt, wir wollen einen möglichst naturnahen Garten haben und einen, der ein bisschen darauf schaut, dass die richtigen Arten da sind, können die Leute das, die Beratungsleistung anbieten?
Also wenn man jetzt den Ausführungen von Olivier zugelost hat, dann gewinnt man einen Eindruck davon, dass das wirklich eine Wissenschaft ist. Es ist nicht einfach so, dass man sagen kann, die Pflanze die passt nach Europa oder in die Schweiz und dann pflanzen wir die und dann ist alles gut. Und das gibt einen Eindruck davon, wie komplex auch die Beratungen sein müssen und wo dann auch die Grenzen sind von einem Naturgärtner, der vielleicht eine Zusatzausbildung gemacht hat oder langjährige Berufserfahrung, aber auch der weiss nicht alles. Und darum sind Kooperationen eben so wichtig, wo man sagt, das Know-how ist bei euch vorhanden. Das soll man nutzen. Und es muss nicht jeder Gärtner und jede Gärtnerin probieren, das selber zu machen. Und jeder Verein und jede Gruppe, die sich auch noch für Biodiversität einsetzt. Und darum ist für uns ein ganz, ganz wichtiges Thema die Vernetzung von professionellen Organisationen, wo man sich nicht gut konkurrenzieren. Und es wäre ja jetzt auch absurd, wenn wir jetzt den Anspruch hätten, das Gleiche zu machen wie ihr, vielleicht noch ein bisschen besser oder so, das macht überhaupt keinen Sinn, sondern man muss zusammenarbeiten, man muss auf die Ressourcen können zugreifen. Und für euch ist es ja wichtig, wenn ihr dann die Umsetzung könnt, oder einen Einfluss auf die Umsetzung habt. Und das ist von uns aus gesehen ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass man eben davon wegkommt. Biodiversität ist ja, die Biodiversitätsförderung ist ja so ein Megathema seit ein paar Jahren, wo jeder findet das gut und jeder will etwas machen und es gibt allein in Basel etwa 80 Organisationen oder Vereine oder Gruppen, die irgendetwas machen. Und das ist ja so eine Vielfalt, das ist einerseits ist sehr toll, dass so viele Leute sich engagieren dafür und etwas machen wollen, aber die Heterogenität hat auch einen Nachteil, dass nämlich so viel passiert, dass es erstens schwierig ist, eine Übersicht zu behalten und zweitens ist es dann eben halt nicht immer so professionell, wie es eigentlich müsste sein.
Ja, danke schön, dass du auf das Problem hinweist. Oder wir haben mal auch schon zusammen ein bisschen das schon wie angedenkt. Also die Schwierigkeit ist eigentlich, dass es wie ganz viele vieles Fachwissen gibt. Und auch, ich würde sagen, eine grosse Motivation, jetzt etwas zu machen, oder? Also, man muss sagen, es ist toll, dass Menschen wieder sensibilisiert sind für Naturgärten, für Naturschutz sogar und so weiter. Und doch steht man sich manchmal ein bisschen auf den Zehen rum. Und es gibt solche Organisationen, die vielleicht eher in Anführungszeichen näher bei Universitäten und Fachhochschulen sind und andere, die näher bei der Praxis sind. Und dort fließt es vielleicht zum Teil noch nicht so richtig. Ist das der Eindruck?
Das ist so. Und ich glaube, es ist wichtig, also für uns jetzt, dass wir sagen, wir sind ein Branchenverband von Gärtnerinnen und Gärtner. Und die können eine Haufen, die können eben Gärten planen, unterhalten und so. Aber sie sind keine Biologinnen und Biologen, sie sind keine Wissenschaftler. Und darum ist es eben sinnvoll, wenn man dort zusammenarbeiten und dass man das, der Gedanke, den es hin und wieder gibt, dass irgendeine Organisation findet, es wäre gut, wenn wir jetzt die Einzigen wären, wenn es um das Thema geht, dass man darüber wegkommt und dass man sieht, dass die Zusammenarbeit eigentlich den Erfolg bietet. Und wir machen hier sehr gute Erfahrungen damit, mit anderen professionellen Organisationen zusammenzuarbeiten, wo uns einen Haufen Know-how können vermitteln und wir können es vielleicht eher umsetzen.
Wie siehst du das? Ihr habt jetzt eindeutig sehr viel Know-how in Bezug auf die Unterscheidung von diesen Arten und Ökotypen, wenn ich es richtig gesagt habe. Also die haben das Know-how, die haben auch einen Pflanzenfinder entwickelt. Da kannst du vielleicht noch etwas genauer dazu sagen. Ich habe noch mal gehört, in einem anderen Zusammenhang, im Gespräch mit einer Naturgärtnerin, mit einer Wildstudengärtnerin, dass es eigentlich zum Teil Schwierigkeiten gibt, überhaupt die Wildstuden zu liefern, also die einheimischen Pflanzen zu liefern. Siehst du das auch so? Also das wäre eben auch noch ein weiterer Schritt in der ganzen Wertschöpfungskette. Oder man muss jemanden haben, der beratet, man muss jemanden haben, der am Schluss umsetzt und damit muss noch jemanden haben, der eigentlich Saatgut oder die Studen liefert.
Genau.
Wie siehst du das?
Also es ist eine ganze Kette, eigentlich eine ganze Verkettung an Akteuren, die dort zusammenarbeiten muss. Und wir sind ganz klar eigentlich dort, wir versuchen die Grundlagen zu schaffen, was ist eigentlich gute Praxis in der Pflanzenverwendung. Und versuchen dort eben die Grundsätze festzulegen und auch in die Öffentlichkeit zu tragen. Was aber definitiv noch die grosse nächste Hürde gibt, ist wirklich diese Produktion. Und dort sind wir schon in den letzten Jahrzehnten sehr weit gekommen. Also vor allem auch im landwirtschaftlichen Gebiet und im landwirtschaftlichen Sektor, wo das Projekt Regioflora ursprünglich ist entstanden, ist man recht weggekommen vom Importieren von Saatgut. Zum Teil auch noch von ausländischen Arten, die man noch eingesetzt hat, für Blühmischungen und so weiter, hin zu rein einheimischen Mischungen mit einheimischen Herkünften. Also, da hat man schon einen grossen Schritt gemacht. Und jetzt versuchen wir eigentlich mit der nächsten Phase auch im Siedlungsraum eigentlich diesen Schritt zu gehen und dort möglichst Gärtnereien auch zu unterstützen, dabei ein Sortiment aufzubauen an einheimischen Pflanzen, auch aus regionaler Herkunft. Und dort ist schon die grosse Herausforderung, woher nimmt man das Sortiment. Und das ist schon so, im Moment haben wir wenige Gärtnereien, die das wirklich sehr gut machen, aber halt in einem Umfang, der häufig für zum Beispiel für einen Branchenverband schon uninteressant ist an dieser Stelle. Und da kann auch ein Naturgärtner noch so gut gewillt sein, das möglichst gut umzusetzen. Wenn er das Material nicht hat, dann muss er auf Alternativen zurückgreifen. Und damit es eine grosse Bewegung gibt und einen grossen Shift gibt her zu so einer Praxis, muss einfach Material auch verfügbar sein. Und das ist so ein bisschen der nächste Schritt, wo
ich würde einfach noch gerne ganz kurz einmal einen kleinen Schritt zurückgehen und dann machen wir weiter in diesem Gespräch. Ist denn regionales Saatgut automatisch auch in Anführungszeichen, also wenn man das verwendet, automatisch auch eher naturschutzähnliche Art von Bepflanzung. Also hat das regionale Saatgut einen direkten Zusammenhang mit dem Naturschutz? Das ist meine Frage.
Ja, also für mich ist das sehr eng verkettet und es hat immer sehr viel mit Kontext zu tun. Was mir da recht wichtig dünkt, ist, ich glaube nicht, dass in jedem Fall regionales, einheimisches Saatgut die beste oder die einzige Lösung ist für naturnähe Begrünungen. Ich glaube aber gleich, wenn der Fokus die Biodiversitätsförderung ist, dann macht es wirklich durchaus Sinn. Und wenn es sogar Naturschutz ist, dann finde ich, dann ist es zwingend in meinen Augen.
Ich habe dich vorher gerade ein bisschen abgeklemmt. Weißt du noch, was hast du wollen sagen? Sonst stelle ich dir eine Frage.
Nein, gar nicht mehr. Nein. Es ist ein ganz wichtiger Punkt. Und es gibt hier in der Branche und über die Branche aus ja epische Glaubenskriege darüber, was heisst jetzt regional und warum ist regional gut und heisst regional Basel-Stadt, Basel-Land, heisst das Riechen, heisst das Nordwestschweiz oder Zentraleuropa oder was auch immer. Und wir gehen davon aus, also wir haben eine Fachgruppe Flora und Fauna und die hat sich mit dieser Thematik befasst. Und die Quintessenz davon ist eigentlich, dass es standortbezogen muss sein. Also es müssen Pflanzen sein, die aus Sicht der Biodiversität einen Mehrwert bieten. Dass wir nicht immer solche sind, die seit 1000 Jahren hier wachsen, aber mehrheitlich schon. Aber entscheidend ist, bringt es irgendeinen Vorteil bezüglich der Biodiversität? Also hat das einen Nutzen, wenn die dort gepflanzt wird? Das ist von mir aus gesehen etwas, wo wichtig ist und wo wir eben auch froh sind um die wissenschaftlichen Erkenntnisse, die ihr bereitstellt. Weil man als Gärtnerin oder als Gärtner, man weiss viel, aber man weiss ja auch nicht alles. Und vielleicht noch auf die Produzenten bezogen. Wir haben in unserem Verband auch den einen oder anderen Produzenten. Und das ist sowieso eine relativ anspruchsvolle Tätigkeit, die ich ausübe, wo ich grossen Respekt habe davor. Und es ist ja bei Firmen, die Pflanzen produzieren, wenn man es so will sagen. Es ist ja nicht so, dass man die mal produzieren und dann in ein Lager legen und irgendwann kauft es dann jemand. Also das muss relativ zeitnah und aufs Angebot ausgerichtet sein. Und die können auch nicht einfach produzieren und mal schauen, ob es dann jemand kauft. Und darum ist die Verbindung ist ganz, ganz wichtig, dass die auch eine Absatzsicherheit haben von das, was sie produzieren. Dass Gärtner auf der anderen Seite wissen, wenn ich das pflanze, dann gibt es auch jemanden, der das produziert. Und ich muss das nicht von irgendwoher importieren lassen. Und auch hier ist die Kommunikation einfach sehr, sehr wichtig.
Lass uns doch ein bisschen über die Bedarfsseite nachdenken. Oder? Weil jetzt haben wir eigentlich über die Produzenten und sagen wir mal, die Beratungsinstrumente geredet. Aber gibt es eigentlich auf der Seite des Bedarfs bei den Bürgern und Bürgerinnen, bei den Privatgärtnern und Gärtnerinnen und bei den Behörden auch wirklich eine Nachfrage nach euren Angeboten? Jetzt frage ich vielleicht die zuerst, weil ich weiss, die haben da so ein Tool entwickelt, auch Pflanzenfinder. Vielleicht kannst du etwas über das sagen. Und ich habe das Gefühl, das ist euer Interface mit den Bürgern und Bürgerinnen. Habe ich das richtig verstanden?
Das ist ein gutes Bild davon. Genau, das ist so unser grösster Berührungspunkt sicher mit dem breiteren Publikum, dass alle dort in die gleiche Stossrichtung gehen. Und jetzt mit dem breiten Publikum haben wir eben so Pflanzenfinder entwickelt, wo wir versuchen, unsere Beratungsleistung sozusagen so einfach zugänglich zu machen wie möglich. Und das machen wir zwar so, dass man als Nutzer seine Postleitzahl eingeben kann, dann wählt es direkt die entsprechende biogeografische Region aus, die Höhenlage. Man kann nachher ein gärtnerisches Element auswählen. Das kann sein ein mehrjähriges Blumenbeet, das kann sein vielleicht einen Trockenstandort, den man gerne einrichten möchte, bei sich an einer sehr warmen, südexponierten kleinen Hanglage vielleicht im Garten. Und dann bekommt man eigentlich anhand von dem, man kann sogar noch ein paar Standortbedingungen zusätzlich einstellen, vielleicht, wenn man weiss, es ist jetzt besonders trocken, besonders schattig oder sogar ein sehr basischer Boden, zum Beispiel, wenn man ein bisschen mehr in einem Kalkgebiet ist. Also Sachen kann man noch fein einstellen und dann bekommt man eigentlich eine Pflanzliste nur mit Arten, die in der Region verbreitet sind und die potenziell passen für so ein Element.
Also es ist ein hervorragendes Tool, das auch Gärtnerinnen und Gärtner nebenbei können nutzen und sollen nutzen. Trotzdem ist es so, dass Pflanzenkompetenz aus unserer Sicht Kernkompetenz der Gärtner ist. Alles andere können andere auch. Also, die wissen auch, wie man Löcher grabt und irgendeine Pflanze einsetzt. Aber die Pflanzenkenntnis ist wichtig. Und es gibt eben sehr viele Kriterien, die wichtig sind oder die eine Rolle spielen. Du hast gesagt, die Exposition zum Beispiel auf einem Grundstück ist nicht einfach das, ein Grundstück in der Nordwestschweiz ist ein Grundstück in der Nordwestschweiz, sondern sogar an welchem Hausecken ist das und ist es das schattig oder sonnig oder du hast
genau,
Böden angesprochen.
Ich kann einen Gärtner viel besser machen.
Und, genau, und dann kommt es noch darauf an, was passt zu was, was blüht wenn und welche Pflanzen vertragen sich besser und weniger weniger gut, welche braucht wie viel Platz und ein Haufen so Sachen, wo es eben wirklich Fachkenntnis
braucht. Hat es unterdessen Leute, die kommen und sagen, hört, ich will, dass ihr mehr regionale Pflanzen in meinen Garten setzt, das ist mir wichtig. Also hast du das Gefühl, deine Leute in deinem Verband merken, dass es eine Nachfrage gibt, die sagen, ja, wir gehen in die Richtung?
Natürlich, es ist aber eine Stufe oben dran. Die Leute sagen, ich möchte einen Naturgarten. Oder ich fände es schön, wenn mein Garten vielleicht ein bisschen natürlicher wäre. Und was ich mir wünsche, ist, dass Gärtnerinnen und Gärtner noch aktiv auf ihre Kundinnen und Kunden zugehen und sagen, ihr Garten würde sich wahnsinnig gut dafür eignen, für irgendetwas, wo man die Natur noch aufwerten könnte. Und dann gibt es Sachen, die relativ einfach sind, Kleinstrukturen im Garten, wo man sagen kann, das ist jetzt nicht so wahnsinnig kompliziert. Man kann Asthüfe machen oder einen Weidenhag oder so Sachen. Und dann ist aber eben so die hohe Kunst, ist dann, welche Pflanzen tut man wo einsetzen. Und dort kommen die Kunden natürlich nicht. Das ist ja auch nicht der Sinn, dass Kunden kommen und sagen, ich habe evaluiert, diese 7 Pflanzen braucht es bei mir im Garten. Sondern sie kommen mit dem Wunsch, mein Garten soll natürlicher werden. Was kann ich machen, dass er natürlicher wird? Und dort gibt es eine Haufe Massnahmen. Das fängt an, Flächen entziegeln, Meteorwasser nutzen, keine Hochleistungsbeleuchtung die ganze Nacht. Das sind alles so Sachen, die auch eine Rolle spielen. Und dann eben die Verwendung von der richtigen Pflanzen, regionale Baumaterialien und so weiter und so weiter. Und man kann von einem Kunden ja nicht erwarten, dass er im Gärtner sagt, was er machen soll, sondern er definiert, was er will. Und wir schauen das jetzt auch nicht sektiererisch an, dass wir sagen, es ist nur ein guter Garten, wo 100% alles genau stimmt. Es ist auch einer gut, der ein bisschen mehr stimmt als vorher und vielleicht stimmt er dann in 2 Jahren noch ein bisschen mehr. Das ist für uns ein Prozess, wo man einfach muss daran arbeiten muss. Und eigentlich müssen eben die Gärtnerinnen und Gärtner Kunden noch mehr motivieren. Aber der Trend ist da. Also es sagt heute glaub, niemand mehr, ich habe eine Freude, wenn mein Garten weniger Natur noch oder mehr, wenn es noch mehr Betonflächen
hat. Ich hatte gerade so ein Bild, eine Fantasie gehabt. Mal schauen, ob das überhaupt funktioniert. Ich habe auch gelernt, oder, in dem Beitrag, den ich mal gemacht habe über Naturgärtnerinnen, besser gesagt Wildstudengärtnerinnen, dass das Löwenzahn ist auch ein Naturstuden oder Wesenschaum ist natürlich auch ein Naturstuden. Aber die können ja jetzt nicht kommen und sagen, ich baue noch ein bisschen Löwenzahn in den Garten einbauen, oder? Weil das ist der, den man vielleicht eher loswerden will, weil er sowieso sich verbreitet mit einem wunderschönen kleinen Helikopterli oder davonfliegen. Aber wäre es eine Motivation, wenn man würde sagen, ich hätte eine Idee für euch, wo vielleicht eine spezielle Art, die es wirklich fast nicht mehr gibt, könntet ihr nicht sozusagen das mal probieren mit mir zusammen, zum Beispiel eine ganz spezifische ortsansässige Orchideen oder so? Kommt ihr auf so Ideen, die ein bisschen in Anführungszeichen dazu zu verführen, in die Richtung zu arbeiten?
Das ist genau das, was ich meine, dass es eben in die Richtung muss gehen. Es ist jetzt nicht so, dass es eine Liste gibt von 50 oder 100 Pflanzen in den Nordwesten, und man sagt, die sind gut, und dann pflanzen die alle in ihre Gärten und nachher ist das Problem gelöst. Es geht auch um die genetische Vielfalt, was gar nicht gut wäre, wenn jetzt alle überall das Gleiche würden pflanzen, wäre ja nicht sinnvoll.
Vielleicht noch wegen der seltenen Orchidee oder so, das ist ein Punkt, den ich noch wichtig finde, der für viele interessant sein kann. Das ist genau etwas, wo viele denken, okay, jetzt nimmt man die seltenste Art am besten und tut sie in den Garten und dann macht man voll das Gute und das Richtige für die Natur. Und das ist ein bisschen ein Trugschluss vielleicht manchmal, weil man durch das eigentlich Praxis fördert, wo man unter Umständen eben von einer Art, wo es vielleicht nur noch wenige Populationen gibt, dann immer wieder die Populationen besammeln. Von irgendwo muss das Material ja kommen. Und dann tut man es vermehren, was grundsätzlich gut ist. Aber dann setzt man es an Orte ein, wo man vielleicht davon ausgehen kann. Im besten Fall in einem Garten von einer Privatperson, die 40 Jahre dort wohnt und lebt. Dann übernehmen es vielleicht Kinder und wollen einen komplett anderen Garten. Und dann hat man eigentlich Potenzial von einer seltenen Art genutzt, eingesetzt, für 40 Jahre vielleicht geringfügig die können erhalten oder fördern. Und dann ist die wieder weg. Oder auf die längere Frist gesehen ist das nicht eine ideale Praxis. Genau wegen dem haben wir zum Beispiel jetzt unsere Empfehlungen drin, dass man seltene Arten oder wirklich gefährdete Arten dort eigentlich nicht spezifisch im Privatgarten fördern, sondern eher Arten, die vielleicht sonst unter Druck sind, die aber noch nicht wirklich Seltenheitswert haben. Wenn man das aber natürlich machen will und unbedingt ein Adonis-Rösli im Garten hat, dann das ist es eine Empfehlung. Wir verbieten das im Grundsatz nicht. Aber Artenförderung von seltenen Arten ist etwas, wo Kompetenz ist von den Kantonen. Und wenn es ein Programm gibt über Kantone, das vielleicht das so fördern will, zum Beispiel mit Kölz, kann das etwas sein, das noch eher Sinn macht, auch in Privatgärten. Dann ist man natürlich wieder offen dafür, aber so der Grundsatz seltene Orte.
Genau, also weißt, das ist das, was Pro Spezie Rara macht, oder? Sie sucht dann Privatgärten für so einen ganz spezifischen Äpfelbaum dort, aber dann längerfristig natürlich zu haben. Das ist vielleicht ein Grund, warum es mir in den Sinn kam, aber die andere Frage, wenn ich es jetzt umkehre, was ist aus deiner Sicht eine Erfolgsgeschichte? Was würde für dich Erfolg signalisieren? Denn sagen wir jetzt mal eher schützenswerte und nicht geschützte Arten? Oder was ist für dich ein besonderes, vielleicht kannst du noch ein Beispiel sagen, was wäre ein Beispiel, wo du sagen, das ist genau das, was wir gerne anregen möchten?
Also ich glaube, ich würde wegkommen von so, ein bisschen provokativ würde ich sagen, es gibt nicht das Erfolgsbeispiel mit dieser Art, weil es eigentlich immer bei dieser Förderung im Siedlungsraum eigentlich um ganz viele verschiedene Arten geht. Und auch nicht, ich bin immer ein bisschen biased Richtung Pflanzen, weil mich das sehr interessiert und wir vor allem mit Pflanzen arbeiten. Aber was man im Siedlungsraum eigentlich vor allem machen kann, ist eigentlich sehr viel Tiere und Insekten fördern, über einen naturnahen Garten mit vielen Strukturen, mit den entsprechenden einheimischen Arten, vielleicht sogar auch noch mit exotischen Arten, die zum Teil auch passen. Das ist wirklich der Effekt, den man hat. Und ein gutes Beispiel, gibt es eigentlich unzählige, aber eines, wo man ein bisschen Zahlen davon hat, wieder mehr im Raum Bern, weil wir das dort ein bisschen besser kennen, ist das Frösch-Matt-Quartier. Dort hat man im 2014 eine Siedlungsraumaufwertung gemacht mit einem Grünraumkonzept. Und hat dort wirklich mal von Anfang bis Schluss, nachdem man das umgesetzt hat, im 2022 hat man die Aufnahmen gemacht, hat man geschaut, was hat man am Anfang gehabt für Arten faunistisch und für Arten floristisch. Und hat zum Beispiel gesehen, dass man wirklich bei den Tierarten 72% mehr hat gehabt, schon nur in diesem Zeitraum von knapp unter 10 Jahren, 8 Jahren sind es gewesen. Und bei den Pflanzen auch 25% mehr Arten hat gehabt. Also das sind für mich so Beispiele, die gut sind, die in die Fläche gehen, wo es nicht um einzelne spezifische Arten geht, sondern wirklich um mehr Struktur, mehr Vernetzung. Und ich glaube, dort kann man wirklich, das sind für mich die besten Beispiele und nicht unbedingt die nur eine Art, zum Beispiel nur den Igel fördern oder ähnlich, sondern wenn es wirklich eine Gesamtheit, einen Gesamtbenefit gibt über Lebensraumvervielfältigung.
Ich glaube auch, wenn man die Frage stellt, welches ist der beste oder der optimale Naturgarten, dann hat man Glaubensdiskussionen ohne Ende. Das gibt es, glaube ich, auch so nicht. Ich glaube auch, man muss es an der Auswirkung messen. Und wir haben im Dezember eine Fachtagung gehabt, wo der David Preiswerk vom Naturama Aargau ein eindrückliches Beispiel gesagt hat. Das war eine Fläche gewesen, Umgebung von einer Überbauung, die es ganz normale Rasen hatte. Dann haben die dort erzählt, wie viele Insektenarten und Schmetterlinge es dort und sind auf 220 gekommen. Und dann hat man die Rasenflächen der Natur noch aufgewertet, hat Naturwesen gemacht, nach einem Jahr geschaut und dann sind es 340 Arten gewesen. Und das entspricht genau dem, was du gesagt hast, 25-30% mehr. Und an dem, finde ich, muss man es messen. Also dort ist ein Erfolg, weil es 100 zusätzliche Arten gegeben hat, die dort heimisch wurden. sind.
Ich wollte euch eine Schlussfrage stellen und euch bitten, eine knackige, kurze Antwort zu geben. Und zwar, ich spüre, dass es so etwas gibt wie ein Momentum, oder richtig? Wir wollen mehr Biodiversität in der Stadt. Ich glaube, das ist natürlich an gewissen Ort immer noch ein bisschen irgendwie bekämpft, aber viele Leute wollen das. Was ist der wichtigste Hebel, um das in Gang zu setzen?
Ja, nein. Also, der wichtigste Hebel für mich ist, glaube ich, das Engagement und das Momentum können zu lenken. Und ich glaube, das ist für mich so, wenn ich mich kurz fassen muss, das Wichtigste. Ich glaube, die Energie muss in eine Richtung ziehen und es darf sich nicht in zu viele verschiedene Massnahmen verzetteln, wo man zu viel aufs Mal vielleicht abdecken will. Ich glaube, das Schuster bleibt bei deinen Schuhen und besser zusammenarbeiten mit der Expertise, die sehr viele Organisationen schon heute haben. Ich glaube, dort erreichen wir am meisten.
Super.
Für mich ist auch, dass professionelle Organisationen ihre Verantwortung wahrnehmen, dass man zusammenarbeitet, dass man Ressourcen bündelt und zusammen ein gutes Ergebnis erzielt. Und dass das aufhört, dass jeder für sich da irgendetwas anbastelt und es gibt unzählige Labels und Zertifikate und ich weiss nicht was und keiner kennt sich aus damit. Und da hat man es selber in der Hand, da braucht es niemand anderes dazu. Und wenn sie alle wollen und man zusammenarbeitet, dann wird man das Ziel auch erreichen.
Super, ich danke euch vielmals für die tollen Beiträge, die ihr gemacht habt. Und ja, ich bin gespannt, dass wir möglichst viel Momentum aufbauen können mit diesem Podcast.
Hoffentlich.
Dankeschön. Dankeschön vielmals.